2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega hat verpendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, 6. Oktober, kurz nach 19:10. Es ist der Montag nach dem Heimspiel gegen Union. Mein Name ist Mike und ich habe zu Gast den Gero. Nabend.
Nabend.
Ja, fantastisch.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Danke, dass du sie annimmst. Man kennt dich als eine der vielen Stimmen des Textilvergehens. Wir hatten ja letztens schon Steffi zu Gast. Mhm. Erzähl doch kurz, was du darüber hinaus vielleicht bei Union noch so machst oder wo man dich vielleicht auch im Internet dann lesen kann.
Ich mache neben dem Textilvergehen noch den Mikrodilettanten-Podcast mit meinen lieben Kollegen Nicolas Seemark und Phil Schmidt. Dann noch ab und zu einen Fernsehpodcast, den ich mit anderen Freunden mache, unter anderem mit Anne Wiczorek und Robert Schmiedel zum Thema Fernsehserien, aber da bin ich schon eine Weile nicht dabei gewesen. Und sonst bin ich bei Union in erster Linie Fan. So kann man das, glaube ich, beschreiben. Also ich habe schon ein bisschen mehr ab und zu mit den Sachen zu tun, empfehle auch mal Sachen oder spreche mit Verantwortlichen da, aber das ist tatsächlich weniger mit dem Verein zu tun, sondern hat mit meinem eigentlichen Job zu tun, was ein ganz anderes Feld ist. Aber eigentlich bin ich in erster Linie Fan und darf bei dem Podcast dabei sein. Beim Textilvergehen. Ich bin der am wenigsten Ahnung von Fußball hat beim Textilvergehen. Daran erkennt man mich immer.
Ich glaube, Heinz Kampke hat dich aber letztens mit unserem Wilko dann verglichen als Counterpart, der auch immer so tut, als hätte er gar keine Ahnung und dann aber doch immer die witzigsten Sachen raushaut.
Ich behaupte von mir selber, dass ich Fußball mehr aus der emotionalen was weiß ich, das machen ja alle. Also ich habe Spaß dran.
Genau, das ist ja auch das Wichtigste. Fußball finde ich an sich als Sport auch total langweilig. Wenn das Ganze drumherum nicht wäre, könnte es mich damit jagen.
Ich hab bei einem Textilvergehen, glaube ich, mal den Verbrech gebracht, dass Fußball wie World of Warcraft mit Bier ist. Oder nimm irgendein anderes Spiel, weil du im Prinzip ja im Prinzip ein Rollenspiel für 90 Minuten mit deinen Farben und du findest andere Leute scheiße, die andere Farben tragen und du hast keinen vernünftigen Grund dafür. Also von daher ist es eigentlich ein Rollenspiel für Erwachsene oder so. Oder nicht nur für Erwachsene. Ach, was weiß ich. Aber so ungefähr sehe ich so. Das ist meine Betrachtungsweise von Fußball. Ich nehme das nicht zu ernst. Andererseits nehme ich es während des Spiels dann schon doch sehr ernst und der Fakt, dass ich jetzt irgendwie gefühlt seit 400 Jahren bei diesem Podcast mitmache, zeigt, dass ich das dann doch schon sehr viel lebe, das Ganze.
Ich denke immer noch über den World of Warcraft-Vergleich nach, weil ich ja selber noch Herr der Ringe online spiele, aber...
Sowas sagt man nicht in der Öffentlichkeit.
Ja, habe ich jetzt auch gerade gedacht. Okay. Ansonsten kann man dich bei Twitter lesen unter @bhrgero.
Richtig.
Und du sagtest eben schon Mikrodilettanten. Ihr hattet während der WM diese wunderbare Crossover-Nummer mit dem Textilvergehen und den Mikrodilettanten. Mhm. Seitdem ist da aber nichts mehr passiert, obwohl 1000 Leute gefordert haben, ihr müsst das weiterführen.
Das hat tatsächlich mehr private Gründe. Wir müssen bei den Mikrodilettanten gezwungenermaßen gerade eine kleine Pause machen, aber die kommen bald wieder und dann gehen wir auch. Also wir wollen tatsächlich, haben wir uns überlegt, zur Champions League was zu machen, aber das ist ja jetzt alles noch nicht so richtig spannend da.
Okay.
Sobald es bei der Champions League ein bisschen spannender wird, denke ich, dass wir da auch mal wieder ein Crossover hinbekommen. So, weiß ich nicht. Da ich ja Zweitliga-Fan bin, kenne ich mich mit der Champions League nicht so richtig aus, was die ganze Sache noch viel lustiger machen wird. Aber so zur Halbzeit der Champions League machen wir dann was oder wie auch immer das heißt. Also wenn es dann wirklich spannend wird, wenn die K.O.-Spiele anfangen oder so.
Okay, dann, das ist erst nach Weihnachten. Aber ich bin da dieses Jahr auch raus, was Celtic spielt nicht mit. Ich darf ja aber nächsten Monat nach Rumänien.
Stimmt, ja.
Da freue ich mich auch sehr drauf.
Ihr habt ja auch so eine innige Beziehung zu Celtic.
Ja.
Wir uns ja auch manchmal herbeireden.
Ja, nee, bei uns ist sie tatsächlich. Also ich versuche schon einmal im Jahr ein Auswärtsspiel im Europapokal da mitzunehmen und in den letzten Jahren passte das auch ganz gut.
Das ist schön. Das ist Rod Stewart-Fan, war das nicht so?
Ja, das muss man das ja dann nicht übernehmen. Ne?
Also, ach, ich Rod Stewart ist super. Ich finde den sympathisch.
Ja, ich meine, wer bei Meisterschaften oder Toren seines Clubs weint, kann kein so schlechter Mensch sein.
Das richtig.
Ja, kommen wir zum Spiel am Samstag. Du warst da, du bist angereist und unfallfrei im Gästeblock angekommen.
Na, angereist ist ja schon, also der Tag war hat mit einem Weckerklingeln um 5.30 Uhr angefangen, weil wir uns aus irgendeinem Geldsparergrund dazu entschieden haben, mit dem Fernbus zu fahren. Wir wollten mal dieses übermäßige Fernbusangebot nutzen oder ausprobieren und haben uns einen, ach, ich sag jetzt die wir machen keine Werbung für, eins dieser Unternehmen da genommen. Was damit begann, dass der Busfahrer die Hälfte der Fahrt damit beschäftigt war, sein Navigationssystem zu checken, weil er den Weg von Berlin nach Hamburg nicht gefunden hat. Und da, also ich weiß, Berlin-Hamburg ist das ziemlich die simpelste Strecke, die man in Deutschland auf der Autobahn fahren kann. Und er hat es gerade so hinbekommen, um dann am Ortseingangsschild Hamburg sich zu uns umzudrehen und zu fragen, wer denn, ob jemand aus Hamburg da sei, weil er wüsste nicht, wie man zum Hauptbahnhof komme.
Trotz Navi.
So hat mein Tag begonnen. Also wir waren schon übermüdet, wir haben um 8 Uhr morgens angefangen, Bier zu trinken, um in Stimmung zu kommen und sind dann aber relativ zügig durchgekommen zum Stadion. Da war auch wieder der hübsche Flohmarkt da gegenüber vom Gästeeingang. Mhm. Den kannte ich, weil ein Freund von mir wohnt direkt am Grünen Jäger und da, deswegen war ich auf diesem Flohmarkt schon mal, der völlig überteuert ist und wo sich dann neubürgerliche Alternativ St. Paulianer ihre überteuerten Bilderrahmen kaufen. Aber es war, und dann haben wir uns alle an der Jet-Tankstelle da getroffen, die ja auch irgendwie die wahrscheinlich die bestlaufendste Tankstelle Hamburgs ist, nachdem die Esso-Tankstelle an der Reeperbahn weg ist. Mhm. Und das war alles sehr entspannt.
Sehr schön.
Außer der Polizei, die dann schon irgendwie beritten durch die Gegend gelaufen ist, geritten ist.
Ja, das muss sich ja irgendwie refinanzieren, so eine Reiterstaffel. Da muss man halt dann mal Präsenz zeigen. Wie bescheuert und schwachsinnig das ist, hat man ja in Malmö gesehen unter anderem, ja. Aber gut.
Ist so albern, aber gut, das können wir ja gleich noch besprechen.
Ja. Wie albern. Sehr gerne. Polizei kann sowieso noch ein Thema werden, ja.
Ja.
Ja, dann ging das Spiel irgendwann los. Da war die Stimmung bei euch im Block auch noch ziemlich gut. Also da war noch nicht bekannt, was es außerhalb für Vorfälle gegeben hat, richtig?
Nee, also es war tatsächlich die Security, muss ich mal auch eine Lanze brechen. Eure Einlass-Security war diesmal total locker und freundlich. Überhaupt war das die Stimmung vorher. So, die haben uns sogar mit unserem Bier, was wir noch in der Hand hatten, irgendwie bis zum zweiten Check-in durchgelassen, was ja auch nicht immer klappt. So, die sagen ja oft so, lass mal reicht. Zweitens gab es ja auch alkoholhaltiges Bier im Stadion, was nach, ich glaube, das letzte Spiel, wo ich da war, wurde als Sicherheitsspiel deklariert und deswegen gab es keinen Alkohol im Stadion. Das wird sich jetzt wahrscheinlich auch wieder erledigt haben. Und insgesamt, also auch die Bierverkäufer drinnen und die überhaupt, die, also muss ich wirklich sagen, war alles sehr, sehr nett und die Stimmung im Block war tatsächlich wirklich gut. Und wir haben halt, man ist halt eine Viertelstunde damit beschäftigt, einen Platz zu finden, wo man das Grün des Rasens sieht. Aber als wir das dann getan haben, hatten wir sehr gute Laune und waren tatsächlich auch sehr hoffnungsvoll, muss man mal so sagen.
Der Ordnungsdienst bei uns ist neu zu dieser Saison. Vielleicht ist das dann auch der Unterschied zu deinem, ich glaube ja, nicht so guten Erlebnis letztes Mal.
Ja, letztes Mal war es ein bisschen anstrengend, aber diesmal waren also wirklich durch die Bank weg sehr, sehr freundlich.
Das hört man gerne. Und dann, weil es gerade bei unserem Nachbarn diskutiert wurde, wir spielen ja vor dem Spiel immer das Gästelied. Und da finden einige das auch von anderen Vereinen doof, weil man will so eine piesige Hippie-Scheiße untereinander nicht haben, man möchte lieber gehasst werden. Wie fandst du das? Also war ja für mich nicht das erste Mal, aber
war für mich nicht das erste Mal. Ich finde es tatsächlich, ich finde es eine nette Geste und ich werde den Teufel tun, eine nette Geste irgendwie runterzureden. Damit hat sich's dann auch schon. Ich finde es eine nette Geste. Ich finde es nicht nötig, aber man kommt ein bisschen. Der Vorteil ist, man kommt ein bisschen in Stimmung und kann schon mal ein bisschen singen. Außerdem ist unsere Hymne geil. Von daher ist das schon ganz nett. Ja, du, ich habe da weder pro noch contra irgendwas wirklich. Ich find's eine nette Geste.
Sehr schön. Dann Fußball, sofern man das so nennen kann in den ersten 20 Minuten. Also ich erzähle vielleicht mal, ich musste unsere Hörplatzreportage kommentieren. Also sprich, wir haben ja das AFM-Radio. Mhm. Was die Spielberichterstattung macht, das habt ihr ja in ähnlicher Form auch und mich ereilte dann kurz vor Spiel der Anruf, kannst du nochmal schnell und dann Stand ich da, versucht eure Taktik zu sezieren und das irgendwie auf unserem Backblech, was wir vor uns liegen haben, mit Namensplatten irgendwie einigermaßen hinzubekommen. Und ständig hin und her geschoben, weil es war nicht so ganz richtig. Jetzt habe ich mir heute eure Textilvergehen-Sendung von gestern, wo du, glaube ich, ja nicht dabei warst, angehört. Und da war von einem 3-5-2 die Rede. Ich habe einen 5-3-2 gesehen.
Du, das ist, da musste Hans Martin anrufen. Da ich muss dazu sagen, ich habe von dem Spiel... ich habe relativ ebenerdig gestanden. Ich habe nach dem Spiel noch nichts vom Spiel gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie unsere Aufstellung war, kann ich dir nicht mal sagen. Ich weiß auch nur zur Hälfte, wer auf dem Platz gestanden hat, weil ich habe noch nicht mal die Zusammenfassung von dem Spiel sehen können danach.
Vielleicht dann mit Jopek, weil der hat dann in der 22. Minute ja auf sich aufmerksam gemacht, indem er erst einen Fehlpass schlug und den dann versuchte zu bereinigen, indem er Budi mir von hinten über den Haufen lief.
Die Szene habe ich tatsächlich als Kurzvideo gesehen und fand dann, also ich muss wohl leider sagen, dass es wohl berechtigt war, was da, ich finde die Doppelbestrafung fand ich ein bisschen hart, weil ich fand das jetzt kein überhartes Einsteigen, das was ich gesehen habe. Nee. Weil im Prinzip sieht's aus wie, ich laufe jetzt hinter ihm, ich krieg nicht mehr den Ball, also laufe ich ihm kurz in die Hacken. Ich bin nicht bei Colinas Erben, von daher bin ich da nicht so richtig. Die Jungs haben, glaube ich, auch heute bei Twitter nochmal diskutiert. Es ist wohl ein klarer Elfmeter, aber mit der roten Karte bin ich ist aber passiert. Also ich werde den Teufel tun, da jetzt irgendwie irgendwas herbeizureden. Es ist halt so, wie es gelaufen ist und man darf es ja so machen und man kann es so geben. Ich finde diese Doppelbestrafung trotzdem immer wieder irgendwie relativ doof. Besonders weil es halt auch, das, was ich so schade an der Sache finde, mal völlig ab von den Regeln, die es da gibt, ist, dass es halt, das Spiel hätte sehr viel hergegeben. Es war halt quasi ein 6-Punkte-Spiel und es hätte mit zwei Mannschaften mit voller Belegschaft auf dem Platz halt wirklich noch wirklich spannend sein können. Ein spannendes, gutes Fußballspiel. Und in der Situation, in der wir jetzt gerade stecken, war diese rote Karte quasi der Todesstoß. Nicht mal der Elfmeter. So, dass wir Spiele aufholen können, hat man auch gegen St. Pauli schon mal gesehen. ich finde also dieses 1-0 war jetzt überhaupt nicht das große Drama, die rote Karte war das Drama und die hat das Spiel ein bisschen kaputt gemacht, so insgesamt, fand ich. Weil dadurch auch einfach mal ein Kräfteverhältnis entstanden ist, was der Realität, wo die Mannschaften sich gerade bewegen, so von der Qualität des Spiels her nicht gerecht wird. So, und das ist halt schade gewesen. Aber es ist halt nun mal passiert.
Ja, also wir haben beim drüber reden auf den Kommentatorenplätzen halt auch gesagt, ja, Elfmeter, klares Ding, muss man so geben. Und dann haben wir einfach weitergeredet und noch diskutiert und waren dann beide überrascht davon, dass da auf einmal der rote Karton in die Luft ging. Also das hatten wir beide gar nicht so auf dem Zettel. Und wie du schon sagst, also es war nicht für die Härte des Fouls, sondern er wird sich wohl für letzter Mann entschieden haben. Und ich glaube, auch dann kann man immer noch drüber diskutieren. Also ich bin mir auch sicher, die Regel gibt das her. Man kann das so machen, aber ich glaube, wenn er da gelb gezogen hätte, wäre das auch in Ordnung gewesen. Also das hat sicherlich dann in der Phase für das Spiel sicherlich quasi 2 Tore bedeutet. Und war sicherlich bitter. Aber wenn du sagst, vorher das hätte ein spannendes und gutes Fußballspiel werden können. Also spannend, ja, immer. Aber fandst du es vorher gut?
Ja. Also so man in dieser Saison ist man als Unioner nicht so anspruchsvoll. Mal abgesehen von so ein paar Fehlern, die man entdecken könnte. Also die Mannschaft ist gerade nicht so besonders selbstsicher. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass ich, wenn ich diesen Ansatz des schnellen Spiels und des schnellen Umschaltens und gute Kombinationen auf dem Platz. Also die sind halt, ich bin halt eher so gerade in der Verteidigungsposition von dem, was da auf dem Platz bei uns passiert, weil ich halt manchmal doch die Fanbrille zu sehr aufhabe oder ein bisschen zu unkritisch bin. Aber bei mir ist es schon so, dass ich mich freue, wenn ich sehe, dass bestimmte Sachen greifen. Und eigentlich sehe ich schon sowas wie eine Entwicklung. Und ich fand, in den ersten 20 Minuten hat man auf jeden Fall ein paar gute Ansätze gesehen. Es gab ja auch eine Torchance, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht genau, ich glaube, Damir Krailach war es. Da war schon
ein Distanzschuss, glaube ich.
Dieser Distanzschuss, der gar nicht so schlecht war. Genau, der Kreisstoß. Ich glaube, es war ein Freistoß, genau.
Sonst irgendwie noch knapp vorm rechten Pfosten, also von euch aus den linken Pfosten am Ball vorbei. Wenn er den noch trifft, ist auch eins.
Richtig. Ich fand es schon, ich habe die ersten 20 Minuten dachte ich so, das wird ein gutes Spiel. So, das ist kein sicherer Sieg oder so. Ich wäre tatsächlich auch mit einem erkämpften Unentschieden wahrscheinlich so halb zufrieden gewesen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass eure Jungs irgendwie das Spiel im Griff haben. Überhaupt nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel im Griff haben. Aber ich habe das Gefühl gehabt, die Jungs nehmen das Spiel an und haben sich was vorgenommen und sind nicht überfordert von dem, was da passiert. Okay. Also von daher war ich da noch sehr positiv gestimmt bis dahin.
Ja, also verstehe ich. Ich tatsächlich ein bisschen anders, weil ich fand, man hat beiden unfassbar die Unsicherheit, Nervosität
angelernt. Ja, das ist natürlich klar.
Es kam kein schönes Spiel zustande. Also ich dachte, wenn das so weitergeht hier heute, dann gehen wir mit 0-0 raus und wahrscheinlich mit einem Chancenverhältnis von 1,5 zu 1,5.
Und nee, 1,5 Chancen haben wir momentan im Schnitt nicht im Spiel. Ich glaube, das sind eher 0,5.
War ja noch ein bisschen Zeit.
Ich weiß, was du meinst, und die Unsicherheit war natürlich da, aber mit der hat man ja vorher gerechnet.
Okay.
Was ich, und schon gerade in so den ersten 15 bis 20 Minuten von dem Spiel bin ich noch nachsichtiger als eh schon, weil ich immer der Meinung bin, die Mannschaft muss sich fangen, oder muss das Spiel anfangen, irgendwie zu lesen oder aufzunehmen und zu sehen, okay, wie läuft's heute hier, wie sind die Jungs aufgestellt, wie funktionieren wir? Und dann sich darauf einzustellen. Also die ersten 15 Minuten sind bei mir sowieso mal so Karenzzeit, so wie beim Bundespräsidenten. Dass man irgendwie sagen kann, so komm, hier, guck mal ein bisschen und dann kriegt er das schon in den Griff. Und ich weiß nicht. Also ich bin ja auch tatsächlich, der einer der wenigen, glaube ich, sogar bei uns im Podcast, der meint, dass die Ergebnisse nicht unbedingt das widerspiegeln, was die Mannschaft so angestellt hat, mit Ausnahme. Es gab richtig beschissene Spiele in letzter Zeit, aber es gab auch Spiele, die hätten nach meinem Dafürhalten schon ein bisschen positiver für uns ausgehen hätten können. Aber naja, Kaffeesatzleserei.
Ja. Nach der roten Karte war dann für euch aber tatsächlich Ofen aus. Also ich glaube, da war keine einzige Torchance mehr im ganzen Spiel. Also man kann jetzt natürlich sagen, wir haben danach zu wenig gemacht, weil gefühlt haben wir 95% Ballbesitz, davon aber 85% in der eigenen Hälfte und eine Passquote von 99%, davon aber eben auch 95% in der eigenen Hälfte hin und her und quer. Und nach vorne ging zu wenig. Das wurde teilweise kritisiert. Ich habe aber gesagt, nachdem du in der Woche vorher 2-0 in Frankfurt geführt hast und das Ding noch fast verdaddelst, war das jetzt eigentlich eher ein Zeichen von Reife. Sah natürlich langweilig aus, aber ich hatte halt zu keiner Sekunde irgendwie das Gefühl, wir geben das Ding noch weg.
Nee, das hatte ich auch nicht. Also ganz ehrlich. Aber das lag auch daran, dass Union halt, also die Schultern sind halt relativ schnell runtergegangen, haben gehangen und das war halt, ja, das ist halt so. Ich glaube, die Jungs sind inzwischen gerade echt so Murphy's Law-mäßig unterwegs. Also die denken halt immer, wenn was schief gehen kann, dann geht's auf jeden Fall schief. Und das war so ein Ding, ach, na schön, 11 Meter, rote Karte, werden gerade halt von allen Seiten gefickt. Und da hat man gemerkt, da ist die Psyche echt angeknackst. So. Und deswegen habe ich da auch nicht mehr wirklich die Hoffnung gehabt, dass da noch irgendwas passiert. Ich dachte, ey, hoffentlich kriegen die das irgendwie gerade noch so hin, dass man hier vielleicht noch unentschieden macht oder das 1-0 hält. Aber auch da war ich relativ hoffnungslos. Das war ein rein psychologisches Ding. Also dieses uns passiert gerade alles, was passieren kann, Ding hängt, ist inzwischen sehr tief, weil das ist auch, hat sich auch in den letzten Spielen, da wurden auch schon so Elfmeter nicht gegeben, hat sich dann nachher auch noch mit der nicht gegebenen roten Karte für wen auch immer, wer auch immer, wer das von euch war, der Quiring da umgehauen hat, fortgesetzt. Da ist dann da hat sich gerade alles gegen die Mannschaft verschworen, Ding, so. Weil die gehen, glaube ich, in jedes Spiel rein gerade und so und sagen, jetzt. Und St. Pauli wäre ein super Ding gewesen, so auf gleicher Augenhöhe sowas rauszuholen, und wenn es dann schief läuft, dann geht auch sofort die Energie raus, so. Und das habe ich, also da war für mich auch der Ofen aus, so. Dachte auch nicht mehr, dass die es packen.
Die Szene, die du ansprichst, können wir vielleicht nochmal ganz kurz wiederholen. Also es war ein langer Ball, der von Quiring und Lasse Sobig eben quasi gleichzeitig erlaufen wird. Und Lasse Sobig streckt den Fuß extrem in die Höhe, trifft den Ball und ich glaube danach dann Quiring im Gesicht. Als letzter Mann. Diskussion kam natürlich, ob das jetzt eine rote Karte war. Wir haben dann heute ja auch auf Twitter nochmal ganz kurz die Diskussion gehabt, und das deutschlandweit gültige Schiedsgericht Colinas Erben hat dann gesagt, naja, das, wenn man den Gegner in der Höhe am Kopf trifft, dann ist das auch eher rot als gelb. So, können wir glaube ich so stehen lassen. Da muss ich jetzt nochmal eben sagen, wenn das rot ist, dann ist das die rote Karte von unserem Torwart, weil der kommt rausgelaufen und bringt Sobig überhaupt erst in die Situation, dass er an der Stelle so hingehen muss. Weil ich glaube, sonst hätte Sobig einfach das Ganze im Laufduell entschieden und das Ganze 5 Meter weiter irgendwie am Boden auf eine andere Art und Weise gelöst. Und dadurch, dass Czauner ihm aber entgegenkam, musste Sobig an der Stelle reagieren, hat den Fuß in die Luft geschleudert und dann wäre es halt beinahe schief gegangen.
Ich gehe bei so einen Sachen halt immer, weißt du, weil dieses, es könnte rot sein, es könnte gelb sein, Tendenz eher rot, Tendenz eher gelb, es ist halt immer so eine Diskussion, die relativ müßig sind, weil da auch jeder Schiedsrichter anders funktioniert. Was ich mir halt in Spielen wünsche, ist eine Linie. Und ich gehe halt an dieses Ding ran, wenn Jopek eine rote kriegt für die Geschichte in der ersten Hälfte, dann muss das eine rote sein für die Geschichte. So, weil ich habe sowieso das Gefühl gehabt, also gefühlt, ich, wie gesagt, ist 2 Tage her und ich habe das Spiel halt wirklich nur noch nicht auf professionellen Aufnahmen gesehen. Ich hatte das Gefühl in der ersten Hälfte sowieso, dass die gelbe Karte verdammt oft gezückt wurde, auch in der zweiten Hälfte. Ich weiß gar nicht, wie viele gelbe Karten da, aber gefühlt waren es 10, aber es waren wahrscheinlich bloß 5. Ja, also das
2, also Leistner und Brandy, ich glaube auch recht spät beide. Und
das war in der zweiten, die Brandy gelbe Karte hat sich aus unserer Sicht am albernsten angefühlt. Das war aber dann, wie gesagt, meine Erinnerung trügt mich da vielleicht auch ein bisschen, aber es war, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der Schiri besonders sicher mit diesem Spiel umgegangen ist. Aber gut. Das ist dann auch immer Fansicht natürlich ein bisschen. Ich wünsche mir dann halt bloß immer, wenn es um so Diskussionen geht, wünsche ich mir, dass dann eine gewisse Linie da ist und die sagt, okay, ich bewerte ein bisschen härter, ich gebe da eine rote und einen Elfer, dann habe ich die Situation, die jetzt nicht die gleiche ist, aber auch alleine vom Tor etc. etc. Da muss ich dann auch die gleichen Maßstäbe ansetzen wie vorher. Sonst wird es halt albern und dann kommen wieder die ganzen Diskussionen von hinten raus, irgendwie, ja, der Schiri schiebt bla bla, der übliche Quatsch.
Ja, das war 65. Minute. Also wenn es denn da rot gegeben hätte, hättet ihr noch eine knappe halbe Stunde Zeit gehabt, das in Zahlengleichheit dann eventuell noch in ein Unentschieden zu drehen. Kam aber nicht. Stattdessen, Zitat Sebastian, das Kacktor des Jahrhunderts.
Ja.
Wie hast du das denn im Blog gesehen?
Als Kacktor des Jahrhunderts? es war ein unglaublich beschissener Quatsch. Also jetzt mal ganz ehrlich. Also wenn ich mich richtig erinnere, hat der Einzige, der gut ausgesehen hat, war Parensen, der halt da richtig so zweimal, quasi, es waren ja 5 Chancen in einer irgendwie. Und Parensen hat, glaube ich, davon dann 3 oder 2 verhindert. Wir haben halt, das hat man halt sehr gut gesehen, was ja auch vor unserem Blog stattgefunden hat, und dass da nicht irgendwann der Ball einfach mal rausgefeuert wurde, ist, da hat man nicht, also das durfte man eigentlich auch nicht geben als Tor, jetzt mal ganz ehrlich. Machen wir uns nichts vor. Jetzt habt ihr, also jetzt, ich will auch mal eine Grundfeststellung, ich weiß, du siehst es dann eher als Reife, und man hat diese Punkte auch nach Hause gebracht und hat noch hinten 2 Tore draufgehängt, aber so richtig geil habt ihr jetzt auch nicht gespielt, jetzt mal ganz
ehrlich. Ja, aber da sind wir ja wieder beim Eingangsstatement, die waren halt beide verunsichert, ne? Und du hast halt Platz 14 gegen Platz 15 und letzte Woche hast du 2-0 beim FSV geführt und liegst auf einmal 3-2 hinten, also wir sind jetzt auch nicht der gefühlte FC Bayern der zweiten Liga, von daher.
Ja, aber das wird, ich glaube, der Sieg wird euch schon ganz schön viel bringen. ich habe mir halt gewünscht, dass wir diesen Effekt, den ihr oder den ich euch auch wünsche, dass ihr den aus dem Spiel mitnehmt, dass wir den nach dem Spiel gegen RB gehabt hätten. Was halt so ein Trotzsieg war und auch ein sehr emotional aufgeladener Sieg. Und dass das uns mitgeholfen hätte. Oder von mir aus auch das Unentschieden gegen Darmstadt, was auch eher ein Kampf unentschieden war, aber für mich sich fast wie ein Sieg angefühlt hat. Und ich ärgere mich gerade, dass die Mannschaft diese Sachen nicht mitnimmt, als Energie, um daraus irgendwie halt auch mal eine Serie zu machen. Und ich glaube, das gibt mir gerade auch ein bisschen so, ich habe gerade so eine leicht hoffnungslose Phase so. Jetzt so, und jetzt hat sich so festgesetzt. Nach so 5 Spielen war es okay, da war ich auch noch so, hey, wir müssen aufbauen, das geht alles, wird alles schon. Und nach, sind jetzt 8 Spiele, glaube ich. Nach 8 Spielen macht sich jetzt bei mir auch schon so ein bisschen Hoffnungslosigkeit breit, weil die Mannschaft aus den Situationen, aus den Spielen, wo man halt auch Hoffnung schöpfen könnte und sagen könnte, ey, wir haben es drauf, wir müssen uns bloß belohnen, nicht genau das mitnimmt. Was auch viel bei Union natürlich mit den ganzen Umbrüchen zu tun hat, die auch, sage ich mal, die Nebenkriegsschauplätze, die gerade alle so sind. Ist halt ein bisschen eine neue Situation. Wir waren halt von Presseseite und von allen waren wir halt relativ in Ruhe gelassen, so in den letzten Jahren. Und das waren, die Fans waren auch eigentlich relativ ruhig. Mal zwischendurch fanden sie den Trainer scheiße und dann fanden sie den scheiße und dann haben sich einen Spieler ausgesucht, den man doof fand und so. Aber grundsätzlich war halt immer so eher eine positive Stimmung, so wir spielen so mal halb um Aufstieg mit oder spielen um uns obere Drittel und das ist alles gut und wir werden nicht mehr absteigen. Und jetzt ist halt so, gibt so viele Nebenkriegsschauplätze, die Sache halt dann noch schwieriger machen. Dass so auch das jetzt langsam auch bei mir ankommt ein bisschen. Und das Schlimme ist, dass es viele machen es am Trainerfest zum Beispiel, was ich halt überhaupt nicht mache. So ich sehe halt, der hat halt seinen Plan und der muss eine neue Mannschaft aufbauen und das ist nicht einfach. Die müssen zusammenspielen lernen, die müssen was Neues verinnerlichen und das machen sie teilweise auch sehr, sehr gut. Nur das Ergebnis stimmt halt nicht. Und so nach 8 Spielen, die gefühlt alle verloren wurden, was nicht stimmt, aber was so vom Gefühl her weitergetragen wird. Und das ist gerade das Problem, macht sich da schon ein bisschen Hoffnungslosigkeit breit.
Stand jetzt gab es schon ein Statement, wir sprechen Herrn Düvel unser 100%iges Vertrauen aus oder macht man das einfach nicht? Und
das gab es nach dem ganzen Matuschka-Drama, was wir so hatten. Mhm. Also das ist, ich weiß nicht, wie viel man davon in Hamburg mitgekriegt hat, aber ging schon mal sehr dramatisch zur Sache, so, die ganze Fans, oder das heißt die Fanszene, also es sind halt die Stimmen, die halt gehört werden, so bei Facebook und in den Foren und so, hat sich halt schon so eine Fraktion, die nicht leiden kann, herauskristallisiert. Dann hat die Berliner Boulevardpresse natürlich auch mal das Gefühl gehabt, hey, können nicht nur bei Hertha Quatsch schreiben, wir können jetzt auch mal über Union irgendwie uns die Dramen herbeizaubern. Ist ja mal sehr dankbar, das will man ja als Boulevardjournalist. Und das haben sie natürlich aufgenommen und ja, also ich möchte gerade nicht in Norbert Dübels Haut stecken. So. Der kriegt gerade schon ein bisschen Feuer, aber Zingler, unser Presi, hat ihm das Vertrauen ausgesprochen und hat da auch den sehr wichtigen Satz gesagt, wir sind von vornherein davon ausgegangen oder haben von vornherein den Abstiegskampf in dieser Saison mit eingeplant.
Okay.
Und tatsächlich habe ich auch, das kann man glaube ich auch nachhören beim Textilvergehen, ich habe auch vor der Saison bin ich reingegangen und habe gesagt, es wird eine sehr schwere Saison, weil halt hier jetzt was angefasst wird, was eigentlich seit 2 Jahren überfällig ist, nämlich eine Verjüngung der Mannschaft, eine Modernisierung des Spiels und sowas klappt halt nicht von heute auf morgen. Und da muss man halt auch mal in Kauf nehmen, dass es ein bisschen, also Düvel ist halt einer, wir haben uns ja mal ein bisschen lustig gemacht, der kommt ja neben seinen Jobs bei Manchester, glaube ich, und Hannover und Aslomka oder so, der ist halt schon erklärter Fußballlehrer. So, der hat auch Bücher geschrieben über Jugendfußball und wie man richtig trainiert und so. Das ist halt einer, der will die Jugend reinholen. Das heißt, der holt auch Spieler rein, die noch keine Zweitliga-Erfahrung haben und so weiter. Nimmt halt schon Risiken in Kauf oder geht Risiken ein. Und das ist halt alles, das ist sehr mutig, finde ich. Und da muss man auch mal leben, dass es nicht von Anfang an da der goldene Fußball des Jahrhunderts bei rauskommt.
Ja, ich bin ja so ein bisschen skeptisch, weil wir das Gleiche ja auch durchgemacht haben. Ne? Wir haben Herrn Schubert gehabt, wir haben jetzt Herrn Brabetz gehabt, die beide auch halt mit Auszeichnung die Trainerschule des DFB durchlaufen haben und deswegen rein fachlich bestimmt Top-Leute in Deutschland sind für diesen Job. Aber die haben es irgendwie halt nicht hinbekommen, dieses Besondere eines Fußballvereins wie das dem FC St. Pauli zu vermitteln und auch der Mannschaft gegenüber zu vertreten und konnten die Mannschaft nicht mitnehmen, haben sie irgendwie mit ihrem Theoriewissen verloren. Und da ich den ersten FC Union unserem Verein relativ gleichsetze von dem ganzen Drumherum und dem Besonderen, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das da in eine ähnliche Richtung gehen könnte.
Da bin ich bei dir. Das ist das Ding an der ist, dass der unser alter Trainer Neuhaus halt, dem war das, glaube ich, auch relativ Wumpe. So. Also der war halt ein Westfale. Und wenn du in Westfalen nach Köpenick steckst, dann das ist so, also er hat jetzt auch nicht gerade das Besondere an Union gelebt, mit jeder Phase seines Körpers. Aber ich weiß natürlich völlig schon, was du meinst. So, Düvel ist ein Theoretiker und auch deswegen ist er mir wahrscheinlich auch ein bisschen sympathisch, weil man so auch mal so gefühlten intellektuellen Input in so einem Fußballverein immer ganz zauberhaft findet. Aber natürlich könnte es sein, dass ihm dann doch die Erfahrung für das Brot- und Buttergeschäft irgendwie fehlt dann noch. Also wie geht man mit so einer Situation um? Der Verein steht im Abschiedskampf, die halbe Fanszene mag dich gerade nicht, du musst ein paar unpopuläre Entscheidungen treffen oder vielleicht lässt sich der Verein mit den unpopulären Entscheidungen, siehe Matuschka, auch ein bisschen alleine. Die Boulevardpresse haut gerade in dem Moment auf dich rauf und du musst die Mannschaft aus dem Keller rausholen. So. Und dafür brauchst du halt Erfahrung. Da musst du halt auch wahrscheinlich ein harter Hund sein, so um das, sich dann durchzuboxen. Also von daher könnte es schon sein, dass... Ja, gut. Also, mal sehen.
Er hat jetzt ja 2 Wochen Zeit in der Länderspielpause, das gerade zu biegen und dann geht's zu Hause gegen Sandhausen und nach Aalen. Das sind ja dann die 2 Spiele, wo man nach Möglichkeit zumindest 4 Punkte holen sollte, wenn man Tabellenletzter ist.
6, bitte.
Ja, ich war...
Ich müssen mindestens 4 Punkte sein, weil sonst haben wir dann wirklich ernsthaft eine Trainerdiskussion am Hals. Da bin ich fest von überzeugt. Also eine Trainerdiskussion, die über die weißt du, Trainer-Rausrufe gibt es, glaube ich, bei jedem Verein ab und zu mal, wenn es mal 3 Spiele schlecht läuft oder so. Und das hält ein Verein bis zu einem bestimmten Punkt auch aus. Aber wenn du auf dem letzten Platz bist in der Tabelle und dann spielst du gegen Sandhausen und Aalen, also wenn da nicht mindestens 4 Punkte bei rauskommen, dann gibt's Feuer, glaube ich.
Ja, vor allem wird es danach nicht leichter. Dann kommen nämlich Ingolstadt 1860, ja, und dann Aue. Das sollte vorher schon ein bisschen was geholt werden. Das sehe ich auch so.
Ja.
Gut, Rest des Spiels können wir, glaube ich, schnell abhaken. Verhook kam rein, haut das Ding in Winkel 3-0, zack, Ende.
Schönes Tor übrigens.
Ja, sah bestimmt auch von, wenn man dahinter in der Flugbahn stand, bestimmt schick aus.
Ja, sah schick aus. Ich habe jetzt nicht gefeiert, aber aber nee, es war schon ein schönes Tor. Aber das war ja, eine Mannschaft von Gargamels gegen die Schlümpfe spielt an dem Moment, weil also da war ja überhaupt, das war einfach ein perfektes Kontertor. Da war dann jetzt auch nicht so viel Gegenwehr mehr da. Da kann man auch so mal ein bisschen zaubern.
Ja, genau.
Das also geht schon.
War von Laufen her halt von oben schön zu sehen, weil Alushi zieht halt auf links und dann kommt Verhook von hinten gelaufen, die ganze rechte Seite ist frei und dann trifft er den Ball halt auch so, wie man das halt macht, wenn man 2-0 führt.
Richtig. Das ist halt genau diese Selbstsicherheit, die dann unseren Jungs in dem Moment oder momentan abgeht, weil also dieses auch nicht, ich will jetzt hier auf sicher mir ein Tor herbei kombinieren, sondern einfach, ich dresch einfach mal rauf und dann klappt das auch so. Ja. Und das geht halt, wenn du Selbstbewusstsein hast.
Ja. Kommen wir zum Drumherum. Wir haben es schon angedeutet, der Auswärtsblock wurde in Hälfte 2 nicht nur leicht leerer, sondern vor allem deutlich leiser. Magst du mal erzählen, wie das im Block zunächst mal vielleicht auch kommuniziert wurde, weil da haben wir eine Frage zu bekommen. Also, warte, muss ich vorlesen, habe ich mir extra vorbereitet. Wurde der Abzug nach den Gerüchten um den Angriff auf Unioner im Blog kommuniziert oder wurde einfach gesagt, wir gehen raus? Kommt von Twitter-User Love Hardcore.
Also kommuniziert wurde da gar nichts. Oder ich habe nicht mitbekommen. Also es ist ja auch schwer, in so einem Blog zu verwilzen mit Stille Post. Oder kurz nochmal durchs Megafon, übrigens, wir machen jetzt das und das. Ich habe tatsächlich, um es ganz dumm zu sagen, ich war, also was auch ein bisschen meinen Alkoholzustand geschuldet war wahrscheinlich, war es so, dass die Jungs in der Halbzeit die Fahnen abgebaut haben da, die Fahnen abgehängt haben und ich dachte, oh, das ist ja nett. Die sehen halt, dass der Block so voll ist und dachten sich, wir schaffen mal mehr Platz, weil die Leute weiter runterrücken können und mehr vom Spiel sehen können.
Und ist dann habe ich ja zum Fußball, ne?
Und ja, ja, so nee, Quatsch, Ultras, das war natürlich so Blödsinn. Aber die Jungs sind, also es war halt schon auffällig, die Jungs sind dann abgezogen. Und dann hat sich auch relativ schnell gezeigt, warum, weil ich bin dann rausgegangen, um eine Halbzeit bei so einem Film, um uns alle irgendwie Getränke zu holen. Und da war dann draußen schon Stress, weil die Polizei in voller Montur da irgendwie stand und die Ultras nicht rausgelassen hat. Und dann hat man auch mal kurz ein bisschen Tränengas gerochen und so. Also es war schon, und man konnte von, wenn man durch das Gebüsch da irgendwie am Auswärtsblock durchgeguckt hat, nachher auch noch sehen, dass da schon eine Weile war, ein bisschen 1. Mai-Stimmung war.
Ja, also wir haben das beide nur vom Hörensagen, nehme ich an. Es gab halt wohl einen Angriff auf eure Stadionverbotler, die mitgefahren waren und sich in einer Kneipe aufhielten, wo nicht klar ist, von wem. Es gibt auch bei uns sicherlich die eine Gruppe, der ich das auch zutrauen würde. Also das noch einem anderen Verein in die Schuhe zu schieben, über die Brücke gehe ich jetzt auch nicht, aber wissen tue ich es halt nicht. Diese Informationen gab es dann halt auch im Blog, sprich beim Wuhle-Syndikat und beim Textilvergehen wurde halt gestern gesagt, derjenige auf dem Zaun hat es halt durchs Megafon einmal kurz genuschelt, aber das hat auch nicht wirklich jemand verstanden und dann sind halt alle raus und beim Rausgehen beziehungsweise eben nicht rausgelassen werden gab es dann das, was du eben schon beschrieben hast, mit Pfefferspray und der ganzen Batterie, was dann da halt aufgefahren werden kann. Ja.
Das war, ja, also ich hab die Sachen dann auch gehört, ich weiß halt auch nicht, was passiert ist. Ich muss bloß dazu sagen, also wir können gleich über die Situation nochmal reden, bei aller Liebe zu der Security und zu allem anderen, was wirklich gestimmt hat, diesmal und was wirklich nett war, ist mir das Polizeiaufgebot schon von Anfang an relativ unangenehm aufgestoßen. So. Und das war halt wieder so, ich meine, die Jungs haben irgendwie vor dem Spiel sich lieb gehabt, wie man sich als Fußballfan, also natürlich wird ja auch mal ein Spruch gesagt oder so, aber eigentlich war alles ganz nett. Aber dann eben halt die Polizei. Abgesehen davon mal, die Uniformen der Hamburger Polizei sind das Albernste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Also die einen sehen aus wie Stripper. Jetzt, ich weiß nicht, was der Schill sich dabei gedacht hat, als er die damals eingeführt hat, aber die einen sehen halt aus wie Stripper. Du hast dann wirklich, wir haben ja wirklich die ganze Zeit irgendwie You Can Leave Your Head On gesungen, weil wir dachten, die kommen dann zu tanzen. Und die anderen, die dann in dieser Kampfmontur dastehen, die sehen halt echt aus, als wenn sie da irgendwie eine Schicht Kilo Asbest und ein Kilo Mett und einen Kasten Cola und einen Kasten Fanta drunter haben. Weil das sind Uniformen, als wenn die irgendwie in Fallujah irgendwie ein Haus stürmen wollen. Das ist unglaublich. Und das ist halt durch seine dieses martialische Auftreten wird halt auch schon eine Grundstimmung erzeugt, die echt unangenehm ist. Und zumindest vor dem Spiel und bis zu diesen Vorfällen in der Halbzeit war das halt auch der allgemeinen Stimmung und dem Spiel nicht angemessen, so sich da so aufzutreten, fand ich. Weil es halt so ein schönes Thema Deeskalation und so nicht, also albern war, das mal ganz ehrlich. So.
Also Deeskalation, wie es in einem Bundesland, was mit einer absoluten Mehrheit der SPD regiert wird.
Das ist dann auch mal ein Punkt.
Passt schon.
Aber da, wir haben sie früher mal gesagt, wer hat uns verraten und so weiter, ne?
Spannendes Thema. Also haben wir ja in ganz anderen Zusammenhängen auch jüngst diskutiert mit den Flüchtlingen, wie da mit
ihnen
umgegangen wird. Und es passt aber halt auch in dem Fall.
Dann. Ja, und dann hast du halt, also wenn du hochgehst zum Gästeeingang, also diesen Weg dann da hochgehst und dir kommt halt wirklich eine Reiterstaffel entgegen mit irgendwie 10, 15 Pferden, die halt dann auch schon relativ zügig da durchpoltern, wo es keinen Vorfall gibt, der das irgendwie erklären oder rechtfertigen würde, fühlst du dich halt schon verarscht. Also nichts, was ist denn das jetzt hier? Also so, wo dann halt auch schon so eine klare Autorität dargestellt wird. Und hier, wir sind hier, reißt euch mal zusammen, Jungs. Obwohl alle total gelöst und freundlich, die Sonne hat geschienen, alle hatten gute Laune. Das bringt halt sofort so ein klassisches, ja, wir sind halt Fußballfans und wir sind halt scheiße und hier ist da, wir müssen aufpassen, dass wir keine auf den Kopf kriegen, Stimmung rein und das ist halt doof. Aber gut.
Ja, genau. Ja, das passierte also ungefähr um und bei Halbzeit und in der zweiten Halbzeit war dann die Stimmung im Block wahrscheinlich, wie das halt so ist, wenn man sich bisher auf eine Gruppe, die das organisiert, verlassen kann und dann lauter Einzelne versuchen, mal abgesehen vom Ergebnis, halt relativ gedrückt.
Ja, das du merkst halt schon, also wozu Ultras dann auch mal gut sind. Also die machen halt Stimmung, du hast halt einen klaren Bezugpunkt, die drücken das durch. Es ging dann, also nach so 10 Minuten wirklich richtig miserabler Stimmung. Da muss ich dann auch mal eine Lanze für unsere Fans brechen. Hat sich das dann schon ein bisschen verbessert so? Die haben auch wieder angefangen. Klar, die Nadelstiche mit den Gegentoren kamen natürlich auch noch nicht, haben dem nicht richtig geholfen, aber die haben dann schon angefangen, auch wirklich von selber dann die da anzustimmen und sich die auch durchzudrücken. Ist zwar jetzt nicht natürlich so perfekt wie oder so gut wie wenn von vorne ein bisschen angeheizt wird, aber es war jetzt nicht völlige Stille. Also ich habe schon stillere Gästeblocks erlebt, wo vorne 20 Ultras auf dem Zaun saßen und es trotzdem 20 Capos da vorne saßen und es trotzdem keine Stimmung kam. Aber ja, man merkt schon, wenn die Jungs nicht da sind, muss man
ja,
so sagen.
Nach dem 2 oder 3-0 brauchen wir auch nicht. Da ist dann eh durch.
Aber eben, das ist halt so ein Ding bei Union und deswegen fand ich die letzten 5 Minuten auch wichtig. Da wurde ja unsere Liebe, unsere Mannschaft, unser Stolz, bla bla gesungen. Das ist ja eine dieser besonderen Sachen bei Union, die ich auch sehr schätze, ist, es ist egal, ob wir irgendwie 0-3 hinten liegen, gesungen wird trotzdem und die Mannschaft wird auch angefeuert. So, das ist eine Sache, die ich sehr schätze und die auch diesmal trotz fehlender Capos auf dem Zaun funktioniert hat nachher.
Ja, das können bei weitem nicht alle Vereine von sich behaupten, das sehe ich auch so. Genau. Ja, wenn ich denn aber schon mal jemanden habe, der im Gästeblock dann auch live im Spiel war, wie hast du denn die Stimmung auf unserer Seite wahrgenommen?
Besser als beim letzten Mal. Mhm. Ich habe ja auch vor den Diskussionen in eurem Forum beim letzten Mal, wo ich mich so über den Gästeblock aufgeregt habe und auch meine so ein paar Meinungen zu St. Pauli losgelassen habe. Ich habe ja immer grundsätzlich als Nebensatz gesagt, mir ist St. Pauli grundsätzlich alleine aus meiner politischen Vergangenheit her und aus meiner eigenen Sozialisation eher ein sehr sympathischer Verein. Ich halte immer noch nichts von herbeigeredeten Fanfreundschaften und so, aber so auf der Fußballlandkarte in Deutschland ist St. Pauli für mich auf jeden Fall ein gesetzter Sympathieverein. So.
Du regst dich jetzt nur so auf oder kritisierst das nur in der Form, weil dir der FC St. Pauli halt wichtig ist und wenn der
richtig.
Dir scheißegal wäre, wäre dir auch dieser Block egal und du würdest dich gar nicht groß drüber aufregen.
Richtig, das ist so. Das sind dann ein paar Sachen. Es gibt so ein paar arrogante Sachen, die man natürlich auch denkt, so, ach, dann, ich finde es dann halt immer so, ich wünschte mir halt eine schöne Hymne da. Wie, weißt du, so, das ist halt so, Hells Bells ist toll, man freut sich auch tatsächlich und dann denke ich aber wieder, aber Jungs, was eignet, wäre auch mal ganz, ganz geil, weißt du, so. Und sowas fehlt mir halt manchmal ein bisschen, aber das sind halt alles so Nickeligkeiten, die halt eigentlich völlig egal sind, auch ein bisschen aus der Fanbrille betrachtet sind, so von wegen, ja, wir sind eh geiler. Die Stimmung war besser, also ich fand auch das, was ist das jetzt, wenn das Nord, ich weiß es nicht, die lange da, die Gegengerade bei euch, die Stehgegengerade.
Die heißt dann tatsächlich so, ja.
Okay, da war die Stimmung auf jeden Fall viel, viel besser als beim letzten Mal, was immer noch nicht perfekt und es ist immer noch sehr erstaunlich wenig für die Menge von Leuten los, aber dann doch schon einiges mehr. Mir ist aufgefallen, dass man auch die Süd sehr gut teilweise gehört hat. So, da war halt dieses Mal echt die ganze Zeit richtig Alarm. Ich fand es insgesamt, es war eigentlich ein perfekter Fußballtag. Das Wetter war toll, die Leute waren toll und der Wechselgesang hat mal für 2 Minuten funktioniert und ist darf man alles nicht so ernst nehmen. Ich fand's grundsätzlich einen schönen Fußballtag so. Und ich fand an diesmal auch, dass man gemerkt hat, wie dieses Stadion funktionieren kann, wenn die Stimmung mal richtig gut. Also ich habe zumindest das Potenzial gesehen diesmal, was möglich ist. Aber das ist natürlich auch nicht so einfach herbeizuzaubern, so dass alle mitmachen.
Ja. Also ich bin gespannt jetzt. Wird es ja nach dem Dortmund-Spiel, also nach dem Pokalspiel, sehr wahrscheinlich dazu kommen, dass die Nord dann abgerissen wird. Mhm. Und dementsprechend will man dann bis, also im Idealfall bis Anfang nächster Saison, aber wahrscheinlich eher ein paar Spieltage noch hinein, die Tribüne wieder hochziehen. Das heißt für die Gäste.
Wie würden es dann mit dem Gästeblock gelöst?
Genau. Der Gästeblock kommt dann auf die Haupttribüne, also quasi jetzt rechts
vorne. Okay.
Wie das dann genau gemacht wird, ob dann da nochmal ein Puffer irgendwie eine Ordnerkette hochgezogen wird, keine Ahnung. Also das ist, glaube ich, auch noch nicht bis ins Ende kommuniziert worden.
Ja, die braucht man, glaube ich, schon. Also jetzt nicht unbedingt bei Union, obwohl ich auch zugeben möchte, dass Spiele gegen St. Pauli auch bei Union manche Leute anlocken, die ich eigentlich nicht mehr so gerne bei uns sehe. So.
Ja, das also es soll auch irgendwelche Thorsteiner-Träger gegeben haben.
Die gibt's ganz bestimmt. Lustigerweise sehe ich die bei uns im Stadion gar nicht mehr. So, oder wenn es auch haben auch tatsächlich gibt's auch keinen Zutritt mit Thorsteiner-Klamotten, zumindest nach Stadionordnung. Aber liegt in der Natur der Sache, dass Spiele gegen St. Pauli dann auch Leute anziehen wieder, die da ihr eigenes Süppchen kochen. Klar. Und das ist bei uns dann, passiert das auf relativ kleiner Flamme. Bei anderen Vereinen denke ich mal schon, dass da auch Leute angelockt werden könnten, wo eine Ordnerkette eine sehr sinnvolle Einrichtung ist.
Ja, also wir spielen ja unter anderem auch noch gegen Kaiserslautern zu Hause und solche Spiele könnten dann schon spannender werden, dass sie.
Ja, 68 haben ja so auch so einige, glaube ich, die.
Nein, die waren zum Glück schon da.
Die waren schon da, alles klar.
Braunschweig war auch schon da, das wäre sonst so das, wo ich noch am ehesten dann auch tatsächlich gedacht hätte, das könnte interessant werden. Also die zwei Spiele haben wir zumindest schon durch, aber ja, gut, du hast noch Nürnberg, du hast dann RB Leipzig kommt auch noch zu uns, also das kann schon noch was Interessantes geben, schauen wir mal.
Ich wollte nochmal zurückkommen kurz auf diese, dass die Ultras gegangen sind. Ich bin halt mit mir am Hadern, ob ich es total albern finde, dass die gegangen sind oder ob ich das verstehen kann. Und ich bin mir da selber noch nicht so richtig sicher. Also ich kann dieses Solidaritätsding, was die dann da fahren, irgendwie bringen. Ich kann bloß die Motivation nicht verstehen. Also ich könnte es aus einer einzigen Warte verstehen, dass sie nämlich sagen, irgendwie Protest. Wir gehen raus, wir machen das als Protest, machen wir keinen Alarm mehr hier.
Ja.
Der Problem an der ganzen Geschichte ist, das war ja nicht das, was sie machen wollten. Die wollten ja raus. Mhm. So von wegen unterstützungsmäßig. Und da wird's dann halt irgendwo albern, weil das ja völlig klar ist, dass die Polizei dann nicht sagt, Jungs, na dann komm los, komm, dann wir bringen euch noch hin.
Ja, das ist, glaube ich, schon so ein Ding, wo es dann auch um das Zeichen geht und einfach um den Zusammenhalt geht. Also ich meine, die berechtigte Frage, die dann ja bei fußballfremden Personen ganz häufig gestellt wird und auch bei vielen aus der Szene selbst, ja, warum fährst du denn da überhaupt hin als Stadionverblutler? Darfst du doch gar nicht. So, und das ist halt, denke ich mal, schon mal ein wichtiger Punkt, dass man damit signalisiert, ich gehöre weiter zu meinen Leuten oder andersrum.
Ja. Das stelle ich auch tatsächlich nicht in Frage. Also der Stadionverbotler zu den Spielen fahren und man sieht ja auch, es gibt ja Karl Kante Gesichter vom Wude-Syndikat. Ich glaube, die sind vom Wude-Syndikat. Ich bin bei den einzelnen Ultragruppen jetzt auch nicht so firm, aber die Jungs, die grundsätzlich auch, die ich vom Sehen kenne oder wo ich weiß, die sehe ich bei Auswärtsspielen und die sind teilweise auch wirklich gute Jungs. So, die haben Stadionverbote aus Gründen X, wo manche berechtigt sind und manche weniger berechtigt. Und den ich aber das Fußballfantum und die tiefe Verbundenheit zum Verein nicht in einer Sekunde absprechen würde. Also es gibt bei diesen Stadionverbotlern ganz sicher einige, die auf jeden Fall in erster Linie Fan sind und die auf jeden Fall auch immer zu den Spielen fahren und dann halt eben scheiße irgendwie draußen in der Kneipe gucken, aber trotzdem die Nähe zum Verein suchen in dem Moment. Denen geht es dann auch nicht um Stress. Es wird auch andere geben, denen es bei Spielen gegen St. Pauli dann vielleicht eher um den Stress geht. Aber das, da habe ich auch überhaupt vollstes Verständnis für. Die sollten da auch, das werde ich auch nicht irgendwie kritisieren. Was ich ein bisschen, deswegen sage ich ja, ich fände dem als Protest da rauszugehen und zu sagen, weil das, was ich gehört habe, was da halt auch passiert ist, ist irgendwie, der erste Satz, den ich gehört habe dazu, war nicht, dass es eine Kneipenschlägerei war, sondern dass die Jungs irgendwo in der Kneipe saßen und irgendwelche Ultras von euch da hingekommen sind, um Stress zu suchen, da ist eine Schlägerei entstanden und die Polizei kam, hat die Unioner alle festgenommen und ihnen Stadtverbot erteilt. Mhm. Und wenn das so passiert ist, dann kann ich das schon verstehen, dass man sagt, wir sagen aus Protest den Support hier ab. Das hat zwar nichts mit St. Pauli zu tun, man protestiert ja in dem Moment nicht in St. Pauli, obwohl die diese Ultranummer dann schon, das ist ein anderer Punkt, aber die, als Protest gegen die Polizeiverhalten und gegen die Situation im Allgemeinen da rauszugehen, finde ich grundsätzlich völlig in Ordnung.
Ja, ich würde es als Protest sehen, weil Protest ist ja immer, wenn du etwas nicht tust, in dem Fall dann eben nicht mehr supportest, ist das ja etwas, was auch nicht wahrgenommen wird in aller Regel. Also natürlich bei irgendwelchen Leuten, die dann im Block stehen und vielleicht auch noch bei der gegnerischen Fankurve in irgendeiner Art und Weise, aber ja nicht in der Öffentlichkeit. Das ist ja die gleiche Nummer. Ist ein Boykott bei RB Leipzig sinnvoll, wenn man nicht hinfährt? Ist ein Montagsspiel-Boykott sinnvoll, wenn man nicht supportet 10 Minuten lang? Solche Geschichten. Also ich glaube, als Protest werden die das nicht gemacht haben, sondern schon als, also würde ich zumindest so machen, Solidarisierung mit den Leuten, um denen zu zeigen, hey, wir finden das total klasse, dass ihr immer noch dabei seid, dass ihr immer mitfahrt. Und wenn ihr angegangen werdet, dann werden damit auch wir eingegangen und deswegen kommen wir jetzt zu euch und unterstützen euch. Ob das jetzt in der Situation dann euch noch hilft oder einfach nur ein Zeichen ist, das ist dann wurscht. Aber das wäre zumindest meine Interpretation, da jetzt rauszugehen. Und wenn sie dann daran von der Polizei gehindert werden, ich kann natürlich verstehen, dass die Polizei das macht. Ich kann aber auch verstehen, dass die Leute das scheiße finden und versuchen, sich dagegen zu wehren. Und dann kommt natürlich eins zum anderen. Man putscht sich gegenseitig hoch, man will den Frust loswerden und dann greifen die einen an, die anderen zücken das Pfefferspray und dann hast du halt die altbekannte Nummer.
Ach, bei mir schlagen da sowieso zwei Herzen in der Brust, weil grundsätzlich, wenn ich rational drauf gucke, sage ich, natürlich lässt die Polizei die Leute nicht raus. Auf der anderen Seite habe ich halt ein sehr gespaltenes Verhältnis zur Polizei und sage halt sowieso, mein Gott, die Lappen haben vorher schon scheiße ausgesehen, jetzt sehen sie halt noch beschissen aus. Diese Solidarisierungsnummer verstehe ich grundsätzlich. Was bei mir die Gedankengänge waren, bei mir halt oder welche beiden Meinungen sich bei mir im Kopf irgendwie prügeln, ist auf der einen Seite, die Mannschaft braucht euch gerade. Und zwar mehr als je zuvor. Das Ding ist, und da ist die andere Meinung ist halt, für die Jungs geht halt die Liebe zum Verein über das eine Spiel hinaus. Mhm. Und da bin ich halt hin und her gerissen. Dass ich sage, ihr hättet, in dem Spiel hättet ihr das Zünglein an der Waage sein können. Ihr hättet es hinkriegen können, dass wir die Mannschaft so, andererseits kann ich halt eben auch verstehen, dass sie sagen, so, das ist jetzt ein Spiel, aber die Situation da draußen fällt auch wichtig. Das Thema Stadionverbote ist uns wichtig. Die Jungs, die hier mitfahren, kriegen gerade draußen aufs Maul. Das ist halt eine sehr zwiespältige Sache, wo ich mir aber auch noch keine feste Meinung gebildet habe. Ich habe aber auch mit der Ultraszene bei Union jetzt nicht übermäßig viel zu tun, muss ich dazu sagen. Also ich habe auch kein...
Ich denke, bei uns wäre das wahrscheinlich ähnlich gelaufen und ich kann das dann auch verstehen, wobei das natürlich jeder Einzelne für sich dann entscheiden muss, wie er damit umgeht. Okay. Wolltest du zum Gästeblock an sich noch was loswerden?
Der ist halt beschissen, aber was willst du machen?
Also, wir reißen ihn ja ab und bauen ihn neu.
Was mir aufgefallen ist diesmal, dass wir entspannter waren, also dass die Security von euch entspannter war, was Stehen auf dieser am Zaun über dem reinen Stehblock, was das angeht. Der ist halt immer zu voll und 30% der Leute sehen nichts. Und du hast halt einen scheiß Blick. Also wir haben diesmal ganz rechts gestanden, damit hast du zwar bloß irgendwie 2/3 des Spielfelds Blick, aber du konntest einigermaßen sehen. Also direkt fast an diesem, an der Lücke, wo der Durchgang ist. Du weißt, wo ich meine. Aber ich kann mich ja so viel aufregen, wie er will. Das Ding wird eh abgerissen, da wird was Neues gebaut und dann, es ist halt auch nicht so, dass ihr gerade wahrscheinlich im Geld schwimmt und euch perfekte Tribünen aus dem Arsch zaubern könntet. Von daher, ich habe mich einmal drüber aufgeregt und das ist auch gut. So, es ist halt so.
Ja, also ich denke, das wird eine ähnliche Nummer wie dann gegenüber mit der Süd. Also sprich, die Stufen werden wahrscheinlich, die unterste Stufe wird zumindest ein paar Zentimeter angehoben werden, hoffe ich. Mhm. Und dann sollte sich das mit der Sicht schon so ein bisschen verbessern, hoffe ich zumindest, aber gut.
Ja. Wird man dann sehen. Die alle fair. Ja, so. Da gibt es andere Sachen. Die Bierverkäufer, ich muss noch eine Lanze brechen für eure Bierverkäufer hinterm Gästeblock. Also dann diese beiden Bütchen oder das eine Bütchen, was da irgendwie Bier verkauft und so zwei arme Jungs, die da irgendwie mit ihren Kanistern auf dem Rücken durch die Gegend rennen. Die armen Säue sind völlig überfordert mit der Menge an Gästefenster. Und die haben wirklich ihr Bestes gegeben. Aber es ist echt unverantwortlich, die 6 Leute, die da irgendwie versuchen, was weiß ich, wie viele Leute da sind, diese ganzen Gästefenster mit Bier zu versorgen, das hinzukriegen in der Halbzeitpause. Also da muss mindestens ein Wagen mehr hin oder so, weil die kriegen dann auch echt natürlich, wenn dann auch die Stimmung noch schlecht ist, dann hast du natürlich und ein paar Leute, die irgendwie keine Sozialkompetenz haben, und das aufeinander trifft, kriegen die halt echt den Hass von Leuten ab und haben es halt wirklich überhaupt nicht verdient, weil sie wirklich einen guten Job machen, aber echt natürlich nicht hinterherkommen, weil du als zu dritt halt eben nicht 2000 Gästefans mit Bier versorgen kannst innerhalb von 15 Minuten. Das ist mal was man drüber überlegen sollte, aus Menschenfreundlichkeit gegenüber den netten Verkäufern, die da für 6 Euro die Stunde Bier verkaufen.
Ja, ich befürchte, dass das eine bauliche Geschichte ist, dass du da gar nicht so viel mehr hinbekommst. Und umgekehrt hoffe ich aber auch, dass sich das durch den Neubau dann deutlich entspannt und besser wird. Also wir hatten das ja früher in der Gegend gerade auch, das war auch immer ein Albtraum und seit dem Neubau ist es also deutlich, deutlich besser geworden. Viele sagen ja immer noch, mein Gott, die schöne alte Gegengrade und der ganze Kult, bla bla. Nein, es ist baulich einfach ein Traum. Allein die Toilettensituation ist um ein Tausendfaches besser als früher und ich denke, das wird dann auch auf der Nordtribüne hoffentlich.
Ja, eine Toilettensituation hinterm Gästeblock ist ja nicht möglich, weil ja bloß eine Toilette ist. Also dann war es denn eine Toilettensituation und keine Toilettensituation. Das ist halt, aber wie gesagt, das wird ja eh alles in Angriff genommen. Und wenn dann auch noch die Polizei danach renoviert werden kann in Hamburg, dann stehen ja tollen Fußballerlebnissen in der Zukunft nichts mehr im Weg.
Ja, fehlen halt mal wieder die CDU am besten.
Ne? Oh Gott.
Nee, also das ist, wie gesagt, hätte ich nie gedacht, im Leben in einem mit absoluter Mehrheit regierten SPD-Senat solche Zustände zu haben.
Wir haben auch eine SPD-Regierung in Berlin, also das ist jetzt auch nicht gerade ein Traum. So.
Ja, gut.
Die Parallelen sind ja, ihr habt eure, was das, die Philharmonie, die seid, und wir haben unseren Flughafen und ihr habt da Stripper-Robocops und wir haben, unsere Polizei ist halt auch unsere Polizei, was halt zu machen. Und unsere Flüchtlingssituation haben wir auch und da sind auch die Grünen noch mit im Boot, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, das könnte man dann mal in einem anderen Podcast besprechen. Was für Lappen eigentlich die Grünen sind. Von daher, das ist aber alles, hat ja mit dem Fußball nichts zu tun.
Das machen wir dann mal im Rückspiel.
Ja, aber grundsätzlich, ich will es auch gerne mal sagen, wie gesagt, mir sind diese, ich lege keinen Wert auf Fanfreundschaften, aber ich glaube, die Leute bei Union, da gibt's einige, die St. Pauli mögen, sind auch nach dem Spiel nicht weniger geworden. Und ich glaube, die anderen, die St. Pauli aus Gründen scheiße finden, werden das auch nach diesem Spiel weitermachen. Es gibt die Fraktion, die sagt irgendwie, wir haben keine Fanfreundschaften und die anderen, für die sind es halt dann, du hörst halt, klar, logisch, es gibt ja auch die irgendwie, für die St. Pauli die Zecken sind, du hast die Jungs, die aus ganz klaren Motivationen St. Pauli nicht mögen. Und die wird es wahrscheinlich immer geben. Wir haben da natürlich auch bei Union die entsprechenden Kandidaten, obwohl sich das im Vergleich zu früher halt schon verbessert hat. Mir bleibt St. Pauli weiterhin ein sympathischer Verein. Und wenn die dann irgendwann mal wenn man Dings ist ja, wie heißt der gleich nochmal? Wer hat singt die HSV-Hymne?
Lotto King Karl.
Ja, den habt ihr ja schon weggegeben. Da muss halt irgendwie.
Weggegeben? Der war nie bei uns.
Nee, aber ich meine, der hat ja, den könnt ihr nicht mehr nehmen. T.S. Ullmann könnte doch mal eine Hymne für euch singen.
Ja, der hat ja auch eine gesungen. Dieses wunderbare, das hier ist Fußball. Also, was ja auch bei Bolls Abschied dann er live mit Gitarre im Mittelkreis gesungen hat, wo Boller dann ja auch anfing zu weinen, hemmungslos. Das ist aber eher getragen und das bietet sich vielleicht nicht so.
Ja, ja, der Turbo Negro Song ist ja auch nicht so richtig als Hymne geeignet.
Ja, also ich finde, wenn es danach geht, es gibt eine Hymne, die richtig gut gerade ausgeht und die auch richtig Spaß macht und die perfekt wäre. Das ist nämlich von LAK Mehr als Fußball. Was ja eigentlich von den Mehr als Musik heißt, aber die haben es halt für St. Pauli einmal umgedichtet und das wäre so ein Song, den ich mir auch im Stadion gut vorstellen könnte.
Ich hätte noch Schrappmesser wäre noch gut mit auf alles reimt sich saufen, zum Beispiel auf Bier. Besonders, weil in dem Song auch Dackelblut drin vorkommt, die ja, glaube ich, auch Hamburger sind.
Ja, ich glaube.
Ja, und wenn ihr die Jungs fragt, machen die, bauen die da auch irgendwie auf alles reimt sich saufen, zum Beispiel auf St. Pauli oder so draus. Ich finde so, tatsächlich sind meine größten Probleme mit St. Pauli momentan. So, ich finde halt, wie gesagt, ich finde Hellspells gut, ärgere mich aber darüber, dass es halt nichts Eigenes ist. Und Song 2 regt mich auf. Es regt mich wirklich auf. Und es entsteht aus Liebe. Das ist so, weißt du, so, das ist so, wo ich denke, Mann, ihr seid besser als das. So, und das ist, naja, aber das ist halt so, das bin ich. Das ist mein eigener kleiner Schuh, den ich irgendwie trage und ich weiß auch überhaupt nicht, warum ich mir darüber Gedanken mache.
Reißt du ja inzwischen bei einigen auch offene Türen auf. Also das ist ja schon auch nicht mehr bei jedem so ganz gerne gesehen. Auf der anderen Seite, wenn das Tor fällt und diese Musik ertönt, dann hüpfst du halt automatisch mit. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht. Also das wird sicherlich eine schwierige Nummer, das abzulösen, aber ich würde es mir auch manchmal wünschen. Ich fände einfach ganz, ganz toll gar keine Tormusik.
Ja, nee, keine Tormusik ist sowieso das Allerbeste.
Einfach. Es ist ja auch. Ich bin auch total froh, dass es bei uns kein Danke-Bitte-Scheiß gibt.
Leute, nee, aber das wäre auch zu emotional für einen Stadionsprecher.
Ja, aber gerade deswegen ist er gut. Reiner Wurf.
Der ist sehr trocken. Der nennt mich total an meinen Mathelehrer. Also, er hat ungefähr die gleiche Emotionalität wie der, als er irgendwie erklärt hat. Also ich habe selten einen Stadionsprecher erlebt, der so emotionslos das Spiel kommentieren kann. Aber das ist lustig, das passt ja. Das ist mir lieber als so ein Karnevalsdirektor, der da irgendwie Danke, Bitte und so weiter draus macht. Von daher ist schon alles
in Ordnung. Die Lesung mit Rainer Wulff erlebt, der hat einen unfassbar tollen Humor. Also das bringt er schon gerne versteckt halt dann rüber. Und das Einzige, was ihn halt noch toppen könnte, wäre so ein Stadionsprecher aus England, der dann halt beim 6:5 für Liverpool in der 94. Minute sagt, Goal, Liverpool.
Ja, sowas ist doch toll.
Sowas wäre halt noch eine Spur trockener, ansonsten bin ich mit Rainer Wulff schon sehr
zufrieden. Die Top ist halt so eine Sache, wenn man über die Stimmung oder Stimmungsprobleme in einem Stadion redet, eine Tormusik bricht halt, also blendet halt die Fans in einem Moment aus, wo du eine Stimmung erzeugen könntest, auf der du die nächsten 10 Minuten reiten könntest. Also bei uns ist halt, es ist ja selbst, wenn es eine vergebene Torchance gegen uns gibt, gibt's ja die Antwort von der Waldseite, wo dann auch die Gegengerade mit einstimmen, dieses Eiserne Union, so als scheißegal, wir kriegen das hier trotzdem hin. Und auf diesen Druck, der da kommt, entstehen halt die nächsten Lieder oder die nächsten Gesänge oder sonst irgendwas. Also die Stimmung ist dann wieder sofort da. Und wenn ein Tor geschossen wird, hörst du halt die Fans, alle sind laut. Und daraufhin kannst du die nächsten 20 Minuten, sind halt alle on fire. Und wenn du eine Tormusik hast, blendest du halt die Fans aus. Du bevormundest sie halt, finde ich. Und du zerstörst damit auch jede Chance, dass irgendwas daraus entstehen kann. Mhm. So. Und das ist halt das Ding damit. So, warum ich Tormusik immer beschissen fand.
Ja, also meinetwegen gerne kein Song Two mehr, dann aber bitte gar nichts.
Gar nichts, ist finde ich, bin ich ganz bei dir.
Das ist schön. Dann einigen wir uns daraus, dann schicke ich da Rainer Wulff nachher nochmal eine E-Mail. Das kann sich dann anhören. Wir haben hier ein Plädoyer gehalten. Läuft.
Jo.
Klasse. Gero, es war mir ein Fest.
Dito.
Ich freue mich sehr auf das Rückspiel. Ich hoffe, dass das so gelegt wird, dass ich das auch sehen kann.
Ja, ihr werdet ja auch gerne bestraft, ne? Was so Spielansetzung angeht.
Ja, ich glaube, die letzten Male war ein Freitagsabendspiel und einmal war nachmittags, da saß ich ja beim Auto zum ersten Punktspiel meines Juniors mit 6 Jahren. Das, da konnte die DFL dann tatsächlich wenig für.
Ich kann 5 Ostmark setze ich auf Montagsspiel. Das wird ganz, ich glaube, das wird ein Montagsspiel. Ich hab's irgendwie im Urin.
Waren die letzten Jahre nicht. Ich glaube, dass Sport 1 da so ein bisschen Schiss hat.
Meinst du?
Ja, weil wenn es bei irgendeinem Spiel in dieser Liga tatsächlich 90-minütige Wechselgesänge Scheiß Sport 1 geben kann, dann ja.
Stimmt, also, das ist ein guter Punkt.
Ja. Ich glaube, die trauen sich das nicht, weil das hätten sie einfach in den letzten Jahren auch schon machen können. Und meines Wissens war das Spiel weder bei
uns noch bei euch ein Montagsspiel. Ja, ihr könnt gerne, also mein Tipp fürs nächste Spiel bei uns, fürs Rückspiel wäre, ihr könnt gerne 2-0 in Führung gehen und wir hauen euch dann mit 5-2 aus dem Stadion. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und ja. Ich wäre sehr glücklich darüber. Ansonsten wünsche ich mir irgendwie ein Hippie-Sit-In mit euren Ultras und unseren Ultras, die vor der Absetzfalle eine Friedenspfeife rauchen, was nicht passieren wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt erstmal also so ein bisschen Feuer in der ganzen Situation drin ist.
Das, aber je nachdem, was da noch rauskommt in den nächsten Tagen, ja, kann gut sein. Also mich wundert das so ein bisschen, weil eigentlich bilde ich mir ein, kriege ich sowas dann doch immer über 1-2 Ecken dann auch relativ zeitnah mit. Und zu Samstag ist immer noch das große Schweigen.
Also die Situation ist die, ich habe tatsächlich über nachgedacht. Also grundsätzlich war es ja auch so, dass alle Fans sich super verstanden haben, so draußen, so die in Anführungsstrichen normalen Fans. Und auch bei den Ultras habe ich jetzt nicht irgendwie, St. Pauli ist halt entweder kein Thema oder eher so, ja, die sind auch cool da oben, so. Es gab aber letztes Mal auch, glaube ich, Stress vor der Abseitsfalle, irgendwie, dass so bis auf den besoffenen Kopf irgendwie aufs Maul gekriegt hat, irgendwie. Also da so ein paar Kandidaten gibt's immer und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber ich lasse die Jungs da ihr eigenes Ding fahren. Da ich nichts weiß darüber, werde ich da auch kein Urteil darüber fällen. Bei mir ist es dann eher so, ich sage, es gibt immer ein paar Kandidaten, für die St. Pauli halt ein rotes Tuch ist, aus Gründen, die ja bekannt sind. Sind halt die üblichen Verdächtigen. Und die haben wir halt auch. Da kann man nicht. Aber die sind halt Gott sei Dank nicht mehr in der Mehrheit oder nicht mehr prägend für die Fanszene bei Union. Und das ist dann, ja, ich hoffe, die Entwicklung geht weiter, dass das eben nicht so ist. Schön. Ansonsten bedanke ich mich, jetzt war ich richtig Berlin, für die Einladung. War nett, hat Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank. Dir dann auch noch einen schönen Abend und jetzt dann gerne, wie du schon sagtest, in den nächsten 2 Spielen die 6 Punkte. Sei euch mehr als gegönnt.
Dankeschön.
Und dann sprechen wir uns beim Rückspiel. Mach's gut.
Alles klar, danke, tschüss.